Ja, schön, dass wir uns heute gemeinsam wieder mit Gottes Wort beschäftigen dürfen. Wir haben diese Tage die Himmelfahrt von Jesus gefeiert. Ich stelle auch fest, dass relativ wenig darüber gepredigt wird. Und darum habe ich es aufs Herz bekommen, mich heute ein bisschen mit euch mit der Himmelfahrt von Jesus zu beschäftigen. Unter dem Titel »Nicht weg, sondern voraus«. Die Himmelfahrt von Jesus. Und dazu möchte ich uns den Bericht aus der Apostelgeschichte vorlesen. Wir finden ihn noch an anderen Stellen, aber ich möchte diese drei Verse aus der Apostelgeschichte lesen, aus Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und als er, Jesus, dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, nämlich vor den Augen der Jünger. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Soweit Gottes Wort. Der Jesus, auch wenn du in den Himmel aufgefahren bist, hast du, wie es auch schon Andreas erwähnt hat, versprochen, in der Mitte derer zu sein, die sich in deinem Namen versammeln. Du bist hier gegenwärtig. Das glauben wir, das wissen wir, das erleben wir dort, wo wir dich von ganzem Herzen suchen. Und wir wissen auch, dass dein Wort die Wahrheit ist, die lebensverändernde, ewige Wahrheit. Und danke, dass wir dein Wort noch haben und lesen dürfen. Und ich bete, Herr, wenn wir uns heute nun mit diesem großartigen Ereignis deiner Himmelfahrt beschäftigen, dass du selber zu uns sprichst, dass du uns selber die Bedeutung dieses Ereignisses klar machst und dass wir erfreut und ermutigt und gestärkt wieder in den Alltag gehen, im Glauben an dich, unseren lebendigen Herrn. So schenk du mir Gnade zum Reden und schenk du uns allen Gnade, das zu empfangen, was du uns heute geben willst. Das bete ich in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ihr merkt also, es geht heute wieder mal um die Adlerperspektive, wie ich sie oft nenne. Diesen Weitblick, den wir manchmal brauchen im Blick auf unser Leben, aber auch im Blick auf den gesamten Plan Gottes, auf die gesamten Gedanken Gottes. Und es ist immer wieder nötig, auch diesen Weitblick zu haben oder ihn uns schärfen zu lassen von Gottes Wort und seinem Geist. Und erst recht ist es nötig, diese ganz besonderen Ereignisse aus dem Leben von Jesus näher zu betrachten, weil die alle natürlich eine Bedeutung für uns haben, und das denke ich auch von der Himmelfahrt, so einfach sie uns geschildert wird und so, ja, soll man sagen, normal oder unspektakulär, und trotzdem ist es nicht normal und nicht unspektakulär, es zu scheinen mag. Die Himmelfahrt von Jesus ist sozusagen das Gegenstück zu seiner Geburt, das versteht jedes Kind. In Bethlehem kam Jesus auf die Erde als Sohn Gottes, und hier auf dem Ölberg verlässt er nun die Erde nach etwa 33,5 Jahren. Er kam von seinem Thron zu Rechten des Vaters, wo er von Ewigkeit her war. Er lebte hier eine kurze Zeit auf der Erde unter uns und ging dann zurück auf seinen Thron für alle Ewigkeit. Andreas erwähnt es, dass wir uns Ewigkeit nicht vorstellen können. Müssen wir auch nicht. Wir müssen uns nicht alles vorstellen können, was Gottes Welt betrifft. So sehr wir uns auch anstrengen, aber wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und mich tröstet das immer wieder, wenn ich Dinge nicht verstehe, die Gott betreffen, weil ich weiß, das ist eine Dimension und eine Welt, die meinen kleinen Menschenverstand, und ich bin auch nicht mal der Klügste auf dieser Welt, weit übersteigen. Und darum, wenn das in meinen Verstand nicht hineinpasst, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gott viel, 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 viel größer ist als diese Welt und als das, was wir uns vorstellen können. Jesus sagt es in Offenbarung 1, Vers 18, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und schon dahingehend die Adlerperspektive. Er war zu uns gekommen in unsere Niedrigkeit, in unser Elend, in unser Menschsein, in unsere Verlorenheit, in unsere Gottferne, in unsere menschliche Dimension. Und jetzt ging er zurück zum Vater, in die Herrlichkeit des Vaters. Paulus sagt es im Philipperbrief, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern erniedrigte sich selbst. Gott sei Dank, dass er dazu bereit war. Aber nun ging er zurück auf seinen ursprünglichen Platz, in seine ursprüngliche Position. Beide Ereignisse geschahen in übernatürlicher Weise, wie es ja zu Jesus als Sohn Gottes passt. Für Gott war es überhaupt kein Problem, Jesus übernatürlich von einer Jungfrau geboren werden zu lassen. Das war für Jesus überhaupt kein, für Gott überhaupt kein Problem. Wie sollte es, wenn er sowieso alles geschaffen hat, wenn er sich das sowieso alles so ausgedacht hat, auch mit Zeugung und Geburt und so weiter, wie sollte es für ihn ein Problem sein, eine Jungfrau schwanger werden zu lassen durch den Heiligen Geist? Es musste so sein, es sollte so sein. Jesus war eben 100% Gott und 100% Mensch in dieser Zeit hier auf der Erde. Und wenn wir eben uns mit diesem Gedanken beschäftigen, wie sollte das für Gott unmöglich sein, dann müssen wir sagen, christlicher Glaube fängt zunächst einmal bei dem Gedanken an, dass wir einen Gott haben, dem nichts unmöglich ist, der alles kann. Und auch bei der Frage, ob ich glaube, dass sein Wort ein unumstößliches, ewig gültiges, wahres, lebendiges Wort ist, die absolute Wahrheit. Da fängt christlicher Glaube zunächst einmal an. Und das ist auch die Grundlage, wenn wir mit Menschen über Gott und den Glauben sprechen, wenn sie von Anfang an sagen, ich glaube an keinen Gott und von Anfang an sagen, die Bibel ist von Menschen geschrieben und nicht mehr, dann haben wir keine Gesprächsgrundlage, dann brauchen wir auch weiter nicht groß diskutieren, als den Menschen vielleicht zu sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Aber christlicher Glaube fängt eben bei diesen beiden Tatsachen an. Gott ist allmächtig und sein Wort ist die absolute Wahrheit. Und so war es auch gar kein Problem für Gott, Jesus von den Toten auferstehen zu lassen. Er, der das Leben ist, haben wir hier schon öfter miteinander bedacht. Jesus hat den Tod besiegt als das Leben, als der, der alle Macht hat. Er sagte es in Johannes 10, Vers 18, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe auch Macht, es wieder zu nehmen. Er hat die Macht über Leben und Tod. Warum sollte es ihm unmöglich sein oder schwer fallen, den Tod zu besiegen, aus den Toten aufzuerstehen? Und so war es für Gott auch gar kein Problem, Jesus auf übernatürliche Weise in den Himmel zurückzuholen oder für Jesus zum Himmel emporzusteigen. Er, der die Schwerkraft geschaffen hat, mit allem anderen, was es auf dieser Erde gibt, von der Natur her, er konnte für eine bestimmte Situation diese Schwerkraft auch wieder aufheben. Also Jesus erwies sich sogar in seiner Rückkehr zum Vater, in seiner Rückkehr in den Himmel als Sohn Gottes, als dem, der nichts unmöglich ist. Erhaben über alles Irdische, eben auch über das Schwere, was uns nach unten zieht, ob innerlich oder äußerlich, auch darüber ist Jesus erhaben, auch darüber ist er der Herr. Er hatte eben nach seiner Auferstehung einen anderen Körper, einen sogenannten Auferstehungsleib. Und diesen Leib verspricht er auch all denen, die zu ihm gehören. Auch wir werden ihn einmal haben. Die Bibel verspricht uns, dass wir Jesus gleich sein werden. Auch das verstehe ich nicht. Das schon gar nicht. Auch vom Körper her werden wir Jesus gleich sein. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, in diesem großartigen Kapitel über die Auferstehung, lesen wir, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit, wird auferstehen in Kraft. Und so werden auch wir, die wir an Jesus glauben, die wir zu Jesus gehören, so ähnlich wie er, auch entrückt werden in die Wolken, sagt uns die Bibel. Wir werden genauso in den Himmel aufsteigen. Stell mir nur vor, dass das ein bisschen schneller gehen wird als damals bei Jesus. Es heißt nämlich in einem Augenblick. Also plötzlich werden wir weg sein. Während Jesus konnten sie doch noch nachgucken. Das ging in ein paar mehr Augenblicken. Wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir, die wir an Jesus glauben, auch entrückt werden. Siehe 1. Thessalonicher 4 oder gerade 1. Korinther 15 auch. Wer will, kann das noch einmal zu Hause nachlesen. Aber dann sagt uns die Bibel auch, dass wir bei seiner Wiederkunft auf die Erde, wenn er dann in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird auf die Erde, bei der Entrückung kommt er nur bis in die Wolken, aber bei seiner Rückkehr in Macht und Herrlichkeit, wenn er zurückkommen wird auf die Erde, um hier 1000 Jahre zu regieren, werden wir, die wir an ihn glauben, mit ihm zurückkommen, sagt uns die Bibel. Also werden wir den gleichen Körper haben wie er. Und zwar einen Körper, der einfach erscheinen und verschwinden kann. Können wir uns auch nicht vorstellen. Müssen wir auch nicht. Aber so wie Jesus nach seiner Auferstehung immer wieder den Jüngern plötzlich erschien, obwohl die Türen zu waren und sie dachten, sie seien allein, plötzlich war er da und dann vielleicht auch wieder verschwand oder nicht nur vielleicht, gerade wenn ich an die Emmaus-Jünger denke, war er dann plötzlich weg. So wird unser Körper sein, wenn wir mit Jesus hier auf die Erde zurückkommen. Darum muss ich nicht unbedingt nach Hawaii fliegen oder auf die Malediven oder so. Ich spare mir das für das 1000-jährige Reich. Dann brauche ich auch nicht so lange zu fliegen mit dem Flugzeug. Ja, das meine ich ganz ernst. Da werden wir uns die Welt ansehen können, ganz, ganz problemlos. Also, wir werden auch einen Auferstehungsleib haben, wie Jesus ihn hat. Nur so nebenbei gesagt. Obwohl wir haben von unserer Zukunft gesprochen, gesungen von unserer Hoffnung und so weiter. Das sollte uns doch immer wieder ermutigen. Das sollte uns befähigen, aufs Ziel zu gucken, wie wir es auch gesungen haben. Somit gibt uns die Himmelfahrt von Jesus wirklich diesen Ausblick auf unsere Zukunft. Und das will sie auch, das sollte sie auch. Auf diese ewige Gemeinschaft, die wir einmal mit unserem Herrn, an den wir geglaubt haben, haben werden. Nicht weg, sondern voraus. Jesus ging nicht weg. Natürlich, körperlich schon. Aber er ging uns voraus und er hat versprochen, hier unter uns zu sein, wie wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, erst recht durch seinen Heiligen Geist. Ich komme noch mal gleich auf diese beiden Punkte zu sprechen. Zum einen im Blick auf seine Rückkehr, im Blick auf den Heiligen Geist. Also nach 3,5 Jahren Wirksamkeit war nun die Mission von Jesus beendet. Er konnte erst mit 30 seine Wirksamkeit beginnen, weil im jüdischen Volk ein Rabbi mindestens 30 Jahre alt sein musste, um als Rabbi, als Lehrer anerkannt zu sein. Und darum wissen wir auch kaum etwas von diesen ersten 30 Jahren aus dem Leben von Jesus hier auf der Erde. Aber dann wirkte er eben 3,5 Jahre. Auch das absolut unverständlich, warum es nur 3,5 Jahre waren. Nur 3,5 Jahre. Wie schnell vergehen doch 3,5 Jahre? Es war doch der effektivste Dienst, den diese Welt jemals erlebt hat. Es war Gott unter uns Menschen. Hier, leibhaftig. Warum nur 3,5 Jahre? Also 30 Jahre oder 50 Jahre oder 100 Jahre wären vielleicht angebracht gewesen. Nach 3,5 Jahren sagt Gott so, Jesus, dein Werk ist getan, jetzt kannst du zu mir zurückkommen. Das hat Gott beschlossen. Er wusste, es genügt. Es war vollbracht, wie es Jesus schon am Kreuz ausgerufen hatte, aber erst recht nach seiner Auferstehung, erst recht bei seiner Himmelfahrt, es war vollbracht. Sein Werk war zu Ende. Aus dem lernen wir, dass Gottes Zeiten ganz anders sind als unsere Zeiten. Manchmal staunen wir, wie viel Zeit Gott hat, wie viel Zeit er sich lässt, wie viele Jahre vergehen, wo wir sagen, warum geschieht's nicht schneller? Und zum anderen schafft Gott in kurzer Zeit die wesentlichsten Dinge, wo wir sagen, warum dauert das nicht länger? Warum war Jesus nicht länger hier? Aber interessant auch, dass Jesus zum Vater zurückgehen würde, zum Thron des Vaters, hatte er seinen Jüngern vorausgesagt. Schon interessant, alle Ereignisse im Blick auf das Leben von Jesus waren vorausgesagt. Ich meine, es sind die großen Ereignisse. Seine Geburt wurde vorausgesagt, viele hundert Jahre im Voraus. Da hat er seinen Jüngern selber gesagt, des Menschensohn wird leiden und sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Hat er alles vorausgesagt. Wenn einer seinen Tod und seine Auferstehung auch noch zeitentsprechend voraussagt, dann kann das nur Gott sein. Und dann hat er ihnen eben auch gesagt, dass er zum Vater gehen würde. Johannes 6, Vers 62. Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Ich gehe mal davon aus, dass die Jünger das auch nicht verstanden haben. Ihr werdet den Menschensohn dorthin auffahren sehen. Ihr werdet also dabei sein. Ihr werdet das mitbekommen. Das hat ihnen Jesus angekündigt. Ein Kapitel später sagt er es auch wieder mit anderen Worten. Dann in Kapitel 14 im Johannesevangelium sagt er auch, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das waren alles Ankündigungen, die Jesus gemacht hat im Blick auf dieses Ereignis. Und dann beschreibt Markus diesmal in seinem Evangelium dieses Ereignis nochmal kürzer als Lukas in der Apostelgeschichte. Da heißt es in Markus 16, Vers 19, dieser Vers gefällt mir so gut, weil er sowas von der Souveränität von Jesus spricht, wie es besser gar nicht sein kann. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Wie großartig ist das doch? Wirklich die Beschreibung eines Ereignisses, wo Jesus ganz deutlich als der souveräne Herr über Leben und Tod, über die Schwerkraft, über alles auftritt. Er wurde in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Ganz bewusst setzte er sich wieder auf seinen Thron, auf seinen Platz, der 33,5 Jahre nun leer geblieben war, will ich jetzt mal sagen, spielt keine Rolle. Und er setzte sich zur Rechten Gottes. Wie großartig. Und die Bibel sagt uns, dass er da für uns beim Vater eintritt. Die Bibel sagt das mehrfach. Wir können diese Stellen jetzt nicht alle lesen. Aber zum Beispiel 1. Johannes 2. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, wenn wir gesündigt haben. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist unser Fürsprecher, weil er zur Rechten des Vaters sitzt. Und genauso ist dieser Thron und letztlich der Richterstuhl der Ort, wo jeder Mensch, der jemals gelebt hat, lebt oder leben wird, erscheinen muss und seine Knie vor Jesus beugen muss. Das sagt uns die Bibel auch. An Jesus kommt keiner vorbei. Er sitzt zur Rechten Gottes. Im 1. Petrusbrief heißt es, das sagt nun Petrus in Kapitel 3, Vers 22, welcher, nämlich Jesus, seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel und Gewalten und Kräfte untertan sind. Nochmal, Jesus sitzt in der gleichen souveränen, ewigen, machtvollen, allmächtigen Position zur Rechten des Vaters. Alle Engel und Gewalten und Kräfte und Menschen erst recht sind ihm untertan. Er regiert. Er herrscht. Eigentlich herrschte er schon immer. Er regierte schon immer. Und das konnte er vom Himmel her. Letztlich sich auch seine Feinde untertan machen, konnte er auch vom Himmel. Aber er musste Mensch werden, um für uns zu sterben. Er musste sich erniedrigen, damit wir gerettet werden. die wir an ihn glauben. Lohnt sich, darüber nachzudenken. Kolosser 3, Vers 1, da sagt der Apostel Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, damit meint er, durch unsere Bekehrung haben wir ein neues Leben bekommen, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Auch ein sehr wichtiger Hinweis, den man auch durchaus im Zusammenhang der Himmelfahrt erwähnen könnte, sollte, müsste. Tue ich es eben. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, wenn ihr nun zu Christus gehört, wenn ihr nun wisst, dass Christus zur Rechten Gottes ist, dann sucht, was droben ist. Dann sucht dieses Ziel, von dem wir gesungen haben. Großartige Lieder waren das, vielen Dank, die uns wirklich diesen Weitblick, diese Perspektive auf unser Endziel gegeben haben. Die Bibel tut das immer wieder. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Er war eben auf diese Erde gekommen, um uns von Gottes Liebe und seinem Plan, seinem Reich etwas zu erzählen, selbst geoffenbarte Liebe zu sein. Er kam, um hier sein Reich zu gründen, indem er Menschen in seine Nachfolge rief und ihnen dann erklärte, was diese Nachfolge bedeutet. Aber dann war es der Höhepunkt seines Werkes auf dieser Erde, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, wo er am Kreuz den Teufel und all seine Dämonen und die Macht der Sünde überwunden hat und wo er in seiner Auferstehung den Tod überwunden hat. Das war natürlich der absolute Höhepunkt und das konnte Jesus nur, das sollte Jesus nur als Mensch tun, weil wir Menschen gesündigt haben und darum musste ein Mensch sterben. Darum musste ein Mensch stellvertretend sterben und es war kein anderer in Frage gekommen als Jesus Christus, der reine, makellose Sohn Gottes, haben wir vor ein paar Wochen hier auch wieder besprochen. Johannes 6, Vers 38, wieder ein Wort, das Jesus in dieser Hinsicht sagt. Ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Auch wieder dieses Pendant, dieses Gegenstück zur Himmelfahrt. Ich bin vom Himmel herabgekommen, auch ganz bewusst, mit einem ganz klaren Plan. Und der Sieg war schon dadurch gegeben, dass Jesus bereit war, diesen Weg der Erniedrigung zu gehen für dich und für mich. Ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, nicht meinen Willen. Natürlich hat er sich in den Willen Gottes hineingefügt, aber es war der Plan, der Wille, der Gedanke des Vaters, uns Menschen nicht ewig verloren gehen zu lassen, sondern uns zu retten. Lob und Dank sei ihm. Aber dann müssen wir überlegen, Jesus hätte ja auch direkt aus dem Grab in den Himmel fahren können. Man hätte ihn ja in das Grab legen können und dann hätte er ja irgendwann zu irgendeiner Zeit oder sofort danach in den Himmel fahren können. Gewissermaßen war das geschehen im Geist, auch das können wir uns nicht vorstellen, weil Jesus am Kreuz zu diesem Verbrecher neben ihm sagte, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also einen kleinen Zwischenstopp hat er schon gemacht, in welcher Weise auch immer, die Bibel sagt uns nicht viel davon. Aber Jesus wollte dann ganz demonstrativ und tatsächlich wirklich den Tod überwinden, indem er siegreich aus dem Tod auferstand als Mensch, damit seine Jünger, damit wir, insofern seine Jünger sind, wir seine Jünger sind, damit jeder Mensch, der zu Jesus kommt, an Jesus glaubt, die Furcht vor dem Tod verliert, damit wir wissen, es gibt einen Stärkeren als der Tod. Es gibt einen, der den Tod überwunden hat. Der Tod ist besiegt. 1. Korinther 15 auch. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch wenn Jesus direkt aus dem Grab zum Vater zurückgehen hätte können, tut es trotzdem nicht. Und nicht nur deswegen, nicht nur wegen unserer lebendigen Hoffnung, die wir durch die Auferstehung von Jesus haben, sagt es Petrus in seinem ersten Brief, sondern Jesus gibt nun seinen Jüngern einige Aufträge oder einen großen Auftrag. Er übergibt ihnen nun den Dienst, den sie tun sollten. Und dahingehend hat er ihnen noch einige ganz wichtige Dinge zu sagen. Darum blieb Jesus noch 40 Tage auf dieser Erde nach seiner Auferstehung. Es war also eine Dienstübergabe, die jetzt in diesen Tagen da stattfinden sollte und damit verbunden entsprechende Dienstanweisungen. Und dann finde ich so toll, dass auch noch gesagt wird, dass Jesus seine Jünger segnete. Also wirklich ein toller Abschnitt von diesem Standpunkt aus seines Lebens und eine tolle Verabschiedung auch, wenn man so will. Also die Himmelfahrt von Jesus hat auch dahingehend für uns eine Bedeutung, dass wir wissen, es findet Dienstübergabe statt. Wir wissen ja alle, was Dienstübergabe ist. Wenn einer seinen Dienst abgeschlossen hat, sei es eine Schicht ist vorbei und man übergibt es an den, der die nächste Schicht übernimmt, oder man geht in Rente und übergibt es an seinen Nachfolger. Wie auch immer Dienstübergabe menschlich gesehen stattfinden mag, es fand eine Dienstübergabe statt. Und ich staune und verstehe das auch nicht. Also ihr merkt, wie viele Dinge ich nicht verstehe und andere wahrscheinlich auch nicht. Jesus wagt es, sein Werk, den Dienst, den er in absoluter, in Vollkommenheit getan hat, Jesus wagt es, diesen Dienst nun in die Hände von fehlerhaften Menschen zu legen. Dieser Auftrag des Vaters, das Werk, das er begonnen hat, nun seinen Jüngern zu übergeben, war nun dran. Das war nun jetzt wirklich das Wichtigste. Sie sollten nun fortführen, und das gilt für uns, die wir an Jesus glauben, die wir seine Gemeinde sind, sie sollten fortführen, wir sollen fortführen, was Jesus begonnen hat. Welch eine Verantwortung, welch ein Vertrauensvorschuss, welch eine Aufgabe, welch ein Privileg, welch ein Mut von Seiten Gottes, von Seiten von Jesus. Das hatte Gott so beschlossen. Wir sollten die Arbeit tun in seinem Namen, unter der Kraft seines Heiligen Geistes, unter der Ausrüstung des Heiligen Geistes. Und es ist interessant, das Gebet, das sogenannte hohepriesterliche Gebet von Jesus zu lesen in Johannes 17, ein ganzes Kapitel, wo Jesus dann speziell, gerade in dieser Hinsicht, für uns, seine Jünger, betet. Er weiß, was das bedeutet. Und er weiß auch, dass wir Fehler machen könnten. Und er weiß auch, dass wir angefeindet werden. Und er weiß auch, dass eben im positiven Sinne nun Menschen durch unser Wort an ihn glauben werden. Sogar für die hat Jesus da gebetet. Sehr interessantes Gebet, Johannes Kapitel 17. Und dann, ich sag's noch einmal, wollte Jesus nun seinen Jüngern zeigen, wie souverän er eben auch über alles Irdische und Vergängliche ist und dass er lebendig zum Himmel fährt. Das war für Jesus ganz wichtig. Sie sollten dabei sein. Sie sollten Zeugen sein. Sie sollten ihn sehen, wie er zum Himmel fährt. Das war doch was ganz anderes, als wenn Jesus dann irgendwie verschwunden wäre und dann hoffentlich wieder beim Vater gewesen wäre. Nein, Gott hat sich da was ganz anderes ausgedacht und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Sie sollten sehen, wir haben einen Herrn, der lebt. Er ist lebendig zum Vater gefahren. Und er ist lebendig an den Ort gefahren, wo er jetzt über alle Mächte und Gewalten erhaben ist. Wir merken also, so sehr dieses Ereignis eine großartige heilsgeschichtliche Bedeutung hat, wie knapp und nüchtern dieser Bericht da geschildert wird, ohne Abschiedsszenen, ohne Emotionen und Tränen und Umarmungen, wie man halt gerade so eine Abschiedszeremonie kennt, wenn man jemanden dann für lange Zeit oder vielleicht für immer nicht mehr sehen wird. Ich lese uns diesen Abschnitt noch einmal. Und als ehe Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Also nüchterner kann man es gar nicht sagen. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Wie großartig das doch ist, was sich Gott da ausgedacht hat. Das hätte ja nicht sein müssen. Aber Gott fand es nötig, dass die Jünger nochmal einen direkten Kontakt zur himmlischen Welt kriegen. Direkt vom Himmel her, durch diese beiden Engel, nochmal eine Botschaft bekommen. Dass sie eben Jesus nicht nur nachsehen und nachtrauen, sondern dass sie mit diesem Himmel, in den Jesus nun fuhr, schon einen direkten Kontakt haben. Finde ich großartig. Wahrscheinlich auch zum Trost der Jünger. Und diese beiden Engel sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Zunächst einmal reißen diese beiden Engel die Jünger aus ihren Träumen. So nach dem Motto: Leute, lasst jetzt mal die Emotionen, da ist jetzt nicht Zeit für Nachgucken, Nachträumen, wer weiß was, an vielleicht doch nicht richtige Dinge denken, wie wir also Menschen sind. Diese Engel reißen sie aus ihren Emotionen und haben ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Interessant. Auch deswegen hat Gott diese Engel geschickt. Sie haben ihnen eben gesagt, dass in der gleichen Weise Jesus wiederkommen wird. Er fuhr in den Wolken auf und er wird in die Wolken zurückkommen. In der gleichen Weise, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen, wird er wiederkommen. Interessant, dass das Wichtigste war, was diese Engel ihnen zu sagen hatten. Und das zeigt, wie wichtig dieses Ereignis ist. Das zeigt, wie wesentlich es ist, dass wir daran glauben. Das zeigt, wie wesentlich es ist, dass wir unsere Augen auf das Ziel gerichtet haben, auf diesen großartigen Tag, der uns unmittelbar bevorsteht, wo Jesus die Seinen abholen wird. Ich sage es immer wieder, es gibt kein Ereignis, das noch geschehen muss, dass Jesus zurückkommen kann, dass Jesus seine Gemeinde entrücken kann. Nur so nebenbei gesagt, das Evangelium wird auch nachher noch verkündigt werden. Gerade durch Israel, durch die 144.000, sagt uns die Offenbarung. Also diese Stelle, habe ich hier schon gesagt, weiß ich. Diese Stelle, es muss zuerst das Evangelium allen Völkern verkündigt werden und dann wird das Ende kommen, bezieht sich nicht auf die Entrückung. Denn die Entrückung ist nicht das Ende. Wie gesagt, auch nach der Entrückung wird das Evangelium noch verkündigt werden und es werden Menschen zum Glauben kommen. Aber wie gesagt, das Wichtigste, was diese Engel den Jüngern zu sagen hatten, war, dass Jesus wiederkommen wird. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, eben diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, der hat das Ereignis der Himmelfahrt auch in seinem Evangelium. Wir wissen ja, es gibt auch ein Lukas-Evangelium. Auch in seinem Evangelium beschrieben. Und da sagt er, wir lesen die Stelle jetzt nicht mehr, dass die Jünger mit großer Freude zurück in die Stadt gingen. Welch interessanter Bericht. Die Jünger gingen mit großer Freude in die Stadt, trotz des Abschieds. Ich habe den Eindruck, da hat irgendetwas Klick gemacht bei den Jüngern. Die ja so traurig waren, dass Jesus gestorben war, die es nicht fassen konnten, dass ihnen die Frauen sagten, er sei auferstanden und all die Ereignisse danach, die waren sowas von konfus. Der Petrus hat dann gesagt, ich gehe wieder fischen, die anderen sind dann mitgegangen, die wussten nicht, was sie sollen, waren total durcheinander. Und jetzt heißt es, sie gingen mit großer Freude zurück in die Stadt. Nach all dem, was sie da erlebt haben, unser Herr lebt. Er ist lebendig jetzt in den Himmel gegangen. Unser Herr wird wiederkommen. Wir dürfen seine Zeugen sein. Wir dürfen seine Nachfolger sein, im wahrsten Sinne. Aber auch im Blick auf den Auftrag. Sie waren gespannt, was jetzt kommen würde. Jesus hatte ihnen selbst gesagt, ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und ich werde wiederkommen. Jesus hat es ihnen versprochen. Und die Engel haben es nun bekräftigt. Und das scheint wirklich zur Gewissheit geworden zu sein. Wir werden Jesus wiedersehen. Wir werden bei ihm sein für alle Zeit. Er hat von Wohnung gesprochen. Also nicht nur Ferienwohnung, sondern Wohnung. Wir werden für immer bei ihm sein. Und darauf warten wir. Denn alles, was Gott gesagt hat, alles, was Gott versprochen hat, hat sich erfüllt und wird sich noch erfüllen. Im Blick auf die Ereignisse, die noch kommen werden. Aber dieses Ereignis macht eben auch die Verbindung zwischen Ostern und Pfingsten. Wir wissen, Pfingsten feiern wir in einer Woche, Ostern war vor ein paar Wochen. Die Himmelfahrt macht die Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen. In Johannes 16, Vers 7 heißt es: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus hat den Jüngern ganz klar gesagt, hatte sie schon vorbereitet darauf, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht nicht meinen, wie sollen wir das jetzt schaffen, was Jesus getan hat. Das geht doch gar nicht. Offensichtlich haben sie auch an dieses Wort geglaubt, weil sie fröhlich zurück in die Stadt gingen. Sie wussten, aha, Jesus hat uns doch gesagt, er lässt uns nicht als Waisen zurück. Er schickt uns einen Beistand, auch wenn sie sich das nicht vorstellen konnten, wie das jetzt konkret aussehen mag. Aber sie wussten, es wird ein Stellvertreter kommen. Und Jesus hat es uns so eingeschärft, dass wir ja nicht von Jerusalem weggehen sollten oder losgehen sollten in eigener Kraft, sondern auf die Verheißung des Vaters warten sollten. Das war ja auch das, was Jesus ihnen noch zwischen Auferstehung und Himmelfahrt zu sagen hatte. Wartet auf diesen Geist, auf diese Ausrüstung. Ein dauerhafter Beistand. Er wird bei euch bleiben. Und dadurch war Gott, war Jesus für alle, auch für uns im 21. Jahrhundert, gleichermaßen erreichbar. Darum war es so gut, dass Jesus in den Himmel fährt. Denn damals hatten eben nur die Menschen, die ihn gesehen und erlebt haben, wirklichen Kontakt zu ihm. Aber wir dürfen nun durch den Heiligen Geist diesen Kontakt zu ihm haben, diesen dauerhaften Beistand, diese Erreichbarkeit. Ich hoffe und denke, dass wir das nun verstehen, warum Jesus gesagt hat, es ist gut für euch, dass ich gehe. Ich schließe mit einer Stelle aus Markus 16. Wir haben Vers 19 gelesen. Ich möchte noch Vers 20 lesen. In Vers 19, weil es so schön ist, ich lese noch einmal. Der Herr nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Der Herr wirkte mit ihnen. Ich finde, dieses Wort ist so eine schöne Abrundung zu der Himmelfahrt von Jesus. Nicht weit weg, sondern voraus. Und er schickte den Heiligen Geist und er wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und wenn wir die Apostelgeschichte dann lesen, werden wir das sehr, sehr deutlich bezeugt finden. Der Herr wirkte mit ihnen durch den Heiligen Geist vom Himmel her. Sie waren seine Werkzeuge. Sie waren seine Nachfolge. Sie waren die, die die Dienstübergabe akzeptiert haben und angenommen haben und die wirklich wussten, was ihre Aufgabe war und die es mit Freuden taten, egal was es sie kosten sollte. Und es hat sie viel gekostet. Ich wünsche uns so sehr, dass wir zum einen ermutigt werden durch all diese Gedanken, die mit der Himmelfahrt von Jesus zu tun haben, bis hin eben, dass er gegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten, bis hin, dass er wiederkommen wird, dass wir mit ihm wiederkommen werden, dass er uns in seine lieben Heiligen Geist gesandt hat. Aber dann auch diesen Gedanken, bist du bereit, dass auch von dir gesagt wird, der Herr wirkte mit ihm, mit ihr, mit ihnen als Gemeinde, da in der Gartenstraße, da in Hameln und Umgebung. Der Herr wirkte mit ihnen. Ich wünsche uns das von ganzem Herzen. Das ist das Großartigste, was es für das Leben eines Menschen zu sagen gibt, wenn über uns gesagt werden kann, nicht nur auf unserem Grabstein als Inschrift. Kann man auch schreiben, denke ich gerade, fällt mir jetzt so ein. Wäre doch ein schöner Spruch auf dem Grabstein. Der Herr wirkte mit ihm oder mit ihr. Aber das soll nicht nur dann draufstehen, sondern wir sollten diesen Wunsch in uns tragen, beziehungsweise uns Jesus und Gott so hingeben, dass wir sagen, Herr, das soll so sein in meinem Leben. Das wünsche ich mir von Herzen. Ich will für dich gebrauchbar sein. So hast du dir das vorgestellt. Du bist im Himmel zu Rechten des Vaters, trittst für uns ein, bist zugleich hier bei uns. Er ist eben Gott. Er versteht uns, er sieht uns, er begleitet uns als unser guter Hirte. Er hat diese Gemeinschaft mit uns. Johannes 10, dieses großartige Bild des guten Hirten und dann der wiederkommt. Preis sei ihm. Es lohnt sich, ihm von ganzem Herzen nachzufolgen. Erst recht in einer Zeit wie dieser. In so einem Chaos diesen Halt zu haben, diese Gewissheit zu haben, dieses Fundament zu haben, diese Blickrichtung zu haben, dieses Ziel zu haben, diese Vision zu haben und zugleich diesen Sinn im Leben zu haben, den uns gerade auch die Himmelfahrt von Jesus schenkt. Das ist das Größte, was es geben kann. Ich wünsche uns, dass wir ermutigt zurück in den Alltag gehen. Ich denke jetzt gerade, so wie die Jünger in die Stadt zurückgingen, voller Freude, sollten auch wir voller Freude in unseren Alltag gehen, in der Gewissheit, dass unser Herr bei uns ist und wiederkommen wird.